Kais Spielekiste, der Podcast. Neben der Spur.
Also, stell dir mal vor, du stehst so um 4 Uhr morgens auf.
Oh je, fängt ja schon gut an.
Ja, absolut. Und dann zwängst du dich in so super unbequeme, gummierte Kleidung. Du fährst dann einen eiskalten, nebligen See und dann starrst du einfach 8 Stunden lang ununterbrochen auf ein winziges Stück Plastik, das da auf dem Wasser treibt.
Mhm.
Es passiert absolut gar nichts. Also wirklich nichts. Kein Zupfen, kein Ruckeln. Und am späten Nachmittag packst du deine Sachen wieder zusammen, fährst nach Hause und denkst dir so, wow, was für ein unfassbar erfolgreicher Tag.
Klingt völlig verrückt, oder?
Komplett verrückt. Also auf den ersten Blick zumindest. Aber genau diese absichtliche Erfolglosigkeit ist scheinbar ein brillanter psychologischer Trick. Und genau das schauen wir uns heute für dich an.
Genau.
Wir tauchen da heute mal richtig tief in eine Praxis ein, die, naja, die wirkt erstmal wie reine Zeitverschwendung. Aber in Wahrheit stellt das die Art und Weise, wie wir so Leistung, Erwartungen und unseren eigenen Verstand managen, komplett auf den Kopf.
Mhm. Wir sprechen heute nämlich über die Kunst der sogenannten Schneidertour.
Genau, die Schneidertour. Woher kommt der Begriff überhaupt?
Also der Begriff kommt eigentlich aus der Anglersprache. Schneider bleiben bedeutet da schlichtweg, dass man von einem Angelausflug zurückkehrt, ohne auch nur einen einzigen Fisch gefangen zu haben.
Ah, okay, also ein kompletter Fail sozusagen.
Genau. Normalerweise verbucht unser menschliches Gehirn so ein Szenario sofort als klassischen Misserfolg. Ich meine, wir haben ja Ressourcen investiert. Also Zeit, Energie, vielleicht auch Geld für Köder.
Ja, und der Ertrag ist dann halt null.
Exakt. Und evolutionär gesehen ist das für uns ein Defizit. Das Gehirn erwartet für diese körperliche oder geistige Anstrengung eigentlich eine Belohnung, also so einen Dopaminschub.
Mhm, verstehe.
Und wenn die Beute ausbleibt, bleibt das Dopamin aus und stattdessen schüttet der Körper Stresshormone aus. Da macht sich dann richtig Frustrationen breit.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich jetzt aber morgen schon beschließe, also wirklich ganz bewusst sage, mein einziges Ziel für diesen Tag ist es, unter gar keinen Umständen einen Fisch zu fangen.
Mhm.
Dann drehe ich diesen chemischen Prozess im Kopf doch eigentlich komplett um, oder?
Ja, absolut.
Also ist das quasi so, ich meine, als würde man einen sündhaft teuren Strandurlaub auf Mallorca buchen und sich dann jeden Morgen beim Aufwachen absichtlich Gewitter und Regenwolken wünschen. Nur um diesen ganzen Druck loszuwerden, dass man braun gebrannt und super erholt ins Büro zurückkehren muss.
Das ist ein super Vergleich. Also der Mechanismus dahinter ist wirklich verblüffend ähnlich. Es basiert auf der Steuerung von dem, was man in der Psychologie den Vorhersagefehler nennt.
Okay, Vorhersagefehler. Was genau ist das?
Unser Verstand ist im Grunde wie eine ständige Prognosemaschine. Der gleicht ununterbrochen ab, was wir erwarten und was dann tatsächlich eintritt.
Ah, okay.
Wenn deine Erwartungshaltung bei, sagen wir mal, 10 Fischen liegt und die Realität liefert dir 0, dann entsteht ein negativer Vorhersagefehler.
Und das Gehirn bestraft mich dann mit Unzufriedenheit.
Genau so ist es. Aber wenn du deine Erwartung proaktiv auf 0 setzt, veränderst du quasi die gesamte biochemische Architektur von diesem Ausflug.
Weil, und das ist ja das Spannende, weil dann jeder Moment, in dem einfach gar nichts passiert, plötzlich eine Bestätigung von meiner Prognose ist.
Richtig. Und diese Bestätigung wirkt unheimlich beruhigend. Das Gehirn registriert die ganze Zeit, ah cool, alles läuft nach Plan.
Wow, okay. Das ist echt clever.
Vor allem in unserer modernen Leistungsgesellschaft, ne?
Mhm.
Also wo wir ständig Ziele erreichen müssen, diese ganzen KPIs erfüllen und uns immer weiter optimieren. Da ist diese bewusste Planung von einem Nicht-Ergebnis ein massiver Eingriff in unsere Stressverarbeitung.
Das heißt, dieser Angler am See hat sich durch diesen ganz simplen mentalen Trick eigentlich von dieser Diktatur des Ergebnisses befreit.
Exakt. Das Warten ist dann nicht mehr dieser lästige Weg zum Ziel, sondern das Warten ist der Zustand selbst. Der Cortisolspiegel sinkt, weil es einfach keine Fallhöhe mehr gibt.
Krass, aber das wirft für mich jetzt ein massives praktisches Problem auf.
Okay, welches?
Naja, wir können uns diese zen-artige Nullerwartung jetzt hier im Studio wunderbar zurechtlegen. Aber was passiert denn am Wasser, wenn die Realität diesen perfekten Plan der Ziellosigkeit plötzlich durchkreuzt?
Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Stell dir das mal vor. Du sitzt da in so einem völlig unspektakulären, trüben Forellenteich in der tiefsten Provinz. Du bist völlig im Reinen mit dir und deiner Schneidertour. Und auf einmal reißt es richtig an der Rute.
Mhm.
Du kurbelst und kämpfst darum und plötzlich durchbricht eine Flosse das Wasser. Und du hast in diesem deutschen Tümpel einen leibhaftigen Hammerhai am Haken.
Ein Hammerhai im Forellenteich. Sehr schönes Bild.
Völlig absurd. Biologisch unmöglich. Aber mal angenommen, das passiert. Wenn die Prämisse meines Tages lautet, ich fange nichts, dann müsste ich diesen Hai doch konsequenterweise sofort wieder vom Haken lösen und zurückwerfen, oder?
Tja, rein theoretisch verlangt die Prämisse der Schneidertour genau das.
Ernsthaft?
Ja. Der Hai ist in dem Moment die ultimative Bedrohung für das erklärte Ziel des Tages. Er ist quasi der Störfaktor, der dein ganzes mentales System zum Einsturz bringt.
Da muss ich jetzt echt vehement widersprechen. Also, sorry, aber kein Mensch auf diesem Planeten hat diese eiserne Willenskraft.
Meinst du?
Absolut. Wenn ich dieses Unmögliche schaffe, wenn ich der Typ bin, der den Forellenteich Hammerhai gefangen hat, dann ist das doch eine Geschichte für die Ewigkeit.
Ja gut, das stimmt schon.
Die Vorstellung, dass jemand in dem Moment ernsthaft die Schnur durchschneidet, nur um so einem, naja, philosophischen Konzept der Erfolglosigkeit treu zu bleiben, das halte ich für eine völlige Illusion. Da gewinnt doch einfach immer das Ego.
Da hast du auch einen super wichtigen Punkt getroffen. Wir prallen hier nämlich mit voller Wucht auf unser evolutionäres Erbe.
Okay.
Der Konflikt, den du da gerade beschreibst, das ist wirklich der Kampf zwischen so einem modernen, intellektuellen Konzept und Millionen Jahren an Jäger- und Sammlerprogrammierung.
Ah, verstehe. Also unsere Instinkte grätschen uns da rein.
Genau. In so einer archaischen Gesellschaft bringt derjenige, der die größte oder gefährlichste Beute ins Dorf bringt, ja nicht nur Nahrung. Der sichert sich auch einen enormen sozialen Status.
Und der Hammerhai ist dann quasi der Säbelzahntiger.
Exakt. Unser Gehirn flutet den Körper in dem Moment mit einem so gewaltigen Cocktail aus Adrenalin und Dopamin, dass diese ganzen abstrakten Vorsätze wie, oh, ich wollte heute eigentlich im Einklang mit dem Nichts sein, die werden sofort weggespült.
Das bedeutet also, der Erfolg wird in genau dem Moment zur eigentlichen Versuchung? Man muss sich dann richtig aktiv gegen diesen Triumph wehren?
Genau, um die Schneidertour in diesem Extremszenario noch erfolgreich abzuschließen, müsstest du deinen tiefsten biologischen Drang nach Status und Anerkennung komplett unterdrücken. Du musst deinen eigenen Erfolg sabotieren.
Wahnsinn.
Wer den Hai behält, der hat dann zwar die Trophäe seines Lebens gewonnen, hat aber im Kontext seiner eigenen selbst auferlegten Regel eigentlich kläglich versagt. Er ist dem Leistungsprinzip wieder voll auf den Leim gegangen.
Das ist wirklich die ultimative Prüfung, so nach dem Motto, kann der Mensch diesen Drang nach Bedeutung aushalten und ablehnen?
Richtig.
Und ich würde behaupten, nein, kann er nicht. Und das führt uns eigentlich direkt zu einem anderen, fast noch verrückteren Szenario.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir haben jetzt über den Hai gesprochen, also über so einen ultimativen lebenden Triumph. Aber was passiert denn, wenn wir die Kategorie mal wechseln? Du sitzt an deinem See, ziehst die Angel aus dem Wasser und anstatt eines Hais hängt da einfach ein alter, muffiger Schuh am Haken.
Ah, der klassische Cartoon-Moment.
Genau. Ein völlig lebloses Objekt. Eigentlich nur Müll. Da man ja auf einer Schneidertour ist und faktisch keinen Fisch gefangen hat, müsste man sich jetzt eigentlich total entspannt zurücklehnen, oder? Die Mission ist ja noch voll intakt.
Ja, sollte man meinen. Aber dieses Objekt ändert die psychologische Dynamik komplett.
Inwiefern?
Ein Schuh triggert natürlich nicht diesen archaischen Jagdinstinkt. Der bietet dir ja auch absolut keinen sozialen Status. Niemand feiert dich für einen alten Schuh. Aber er aktiviert einen völlig anderen, sehr mächtigen Mechanismus in unserem Gehirn.
Weil, also er provoziert uns ja auf einer ganz banalen Ebene, wenn ich so drüber nachdenke, sobald dieser nasse Schuh da vor mir liegt, ärgere ich mich doch unweigerlich darüber, dass ich nicht auch den zweiten Schuh geangelt habe.
Haha, ja genau.
Was nützt mir denn ein einzelner Schuh? Und allein die Tatsache, dass dieses Gefühl der Unvollständigkeit in mir aufkommt, das beweist doch eigentlich, dass wir es nicht ertragen können, so gar keinen Sinn in den Dingen zu sehen.
Absolut richtig. Wir stoßen hier auf das Prinzip der Gestaltschließung. Das ist so ein zentrales Konzept aus der Gestaltpsychologie. Unser Gehirn hat nämlich ein extrem starkes Bedürfnis nach Ganzheit, nach Symmetrie und nach geschlossenen Formen.
Ah, okay. Und der Schuh stört das dann?
Genau. Ein einzelner Schuh ist ein massives Störsignal für unser Gehirn. Erst quasi die physische Manifestation von einem ungelösten Problem.
Kennst du das, wenn du im Auto sitzt, dein Lieblingssong läuft im Radio, du singst lauter als mit und genauso eine Sekunde bevor dieser letzte erlösende Akkord gespielt wird, grätscht der Moderator mit den Verkehrsnachrichten dazwischen.
Oh ja, furchtbar.
Da möchte man doch echt ins Lenkrad beißen. Dieses offene Ende, das macht einen völlig wahnsinnig.
Das ist ein hervorragendes Beispiel für den sogenannten Zeigarnik-Effekt. Unerledigte oder abgebrochene Aufgaben erzeugen in uns eine kognitive Spannung, die wir nur ganz schwer wieder abbauen können.
Und der einzelne Schuh am Haken funktioniert dann exakt wie dieser abgebrochene Song.
Richtig. Das ruhige Wasser vorhin, ohne Fang, das war ein stabiler, in sich geschlossener Zustand. Das Nichts ist vollkommen. Aber dieser einzelne Schuh zwingt das Gehirn auf einmal, ein Muster zu erkennen, das nicht beendet wurde.
Okay, wow.
Aus dieser meditativen Ziellosigkeit der Schneidertour wird dann in Millisekunden ein neues, unvollendetes Projekt.
Mein Ziel verschiebt sich also in dem Moment von »Ich fange heute nichts« zu »Wo zur Hölle ist der linke Sneaker?«
Genau.
Das ist doch eigentlich erschütternd, oder? Ich meine, wir entfliehen extra dem Büro, weil wir echt mal keine Projekte mehr managen wollen und sitzen dann am See und machen ernsthaft aus einem Stück Müll das nächste Projekt, das uns total frustriert?
Ja, das ist die Tragik der menschlichen Natur. Wir scheitern also gar nicht zwingend an der großen Verlockung des Hammerhais, sondern wir scheitern oft einfach an unserer eigenen Gier nach Symmetrie.
Das zeigt doch total eindrucksvoll, dass so eine absolute Ziellosigkeit ein Zustand ist, der uns emotional einfach extrem fremd ist.
Ja, wir klammern uns an jede noch so kleine Bedeutung. Der Schuh gibt der Situation plötzlich so eine erzählerische Klammer. Wir Menschen sind im Grunde pausenlose Sinnkonstrukteure.
Und wenn wir keinen Sinn vorfinden, dann bauen wir uns zur Not einen aus dem Abfall, den wir da am Haken finden.
Hauptsache, wir sind nicht mit dieser völligen Leere konfrontiert.
Wahnsinn. Okay, wenn wir also wohl oder übel akzeptieren müssen, dass unsere Gehirne wirklich pausenlos versuchen, selbst aus dem absoluten Nichts noch so eine Art To-Do-Liste zu basteln.
Mhm.
Wie sieht dann die rein praktische Seite von so einer Tour aus? Wenn das Fangen von Fischen eh nur noch ein theoretisches Problem ist, stellt sich ja unweigerlich die Frage der Logistik.
Absolut.
Wie rüstet man sich denn bitte für ein Vorhaben aus, dessen Zweck man eigentlich absichtlich hinfällig macht? Da tun sich ja völlig gegensätzliche Welten auf.
Oh ja, die Wahl der Ausrüstung öffnet hier wirklich ein faszinierendes soziologisches Fenster. Da können wir zwei krasse Extreme beobachten, die uns sehr schön offenbaren, wie unterschiedlich wir unser eigenes Nichtstun vor uns selbst rechtfertigen.
Lass uns diese Extreme mal genauer anschauen. Auf der einen Seite haben wir das volle Programm. Da fährt jemand mit so einem komplett ausgestatteten Boot auf die Mitte von einem See. Da sind dann 5 verschiedene Routen montiert, da gibt es riesige Kescher, riesige Kisten voller Spezialköder und, keine Ahnung, ein Echolotsystem, das wahrscheinlich so viel kostet wie ein Kleinwagen.
Genau.
Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, dessen gesamte Vorbereitung eigentlich nur daraus besteht, einen Kasten Bier in einen Bollerwagen zu stellen und damit irgendwo ans Ufer zu ziehen. Beides sind ja am Ende Schneidertouren, wenn nichts gefangen wird, aber die Herangehensweise könnte echt nicht unterschiedlicher sein.
Das Boot mit dieser ganzen Hightech-Ausrüstung, das ist ein perfektes Beispiel für das, was der Soziologe Max Weber in seinen Betrachtungen zur protestantischen Arbeitsethik beschrieben hat.
Okay, inwiefern?
Wir fühlen uns einfach extrem schuldig, wenn wir nicht produktiv sind. Wer mit einem so teuren Boot hinausfährt, der betreibt ja einen enormen Aufwand an Zeit, an Geld und Vorbereitung. Er baut sich eine hochkomplexe Kulisse auf.
Er inszeniert sich selbst quasi.
Ganz genau. Diese Ausrüstung dient als Alibi. Sie signalisiert dem Angler selbst, aber eben auch der Außenwelt so, schaut her, ich bin hier nicht einfach nur faul, ich gehe einer hochspezialisierten Tätigkeit nach.
Ah, okay. Die teuren Routen und das Echolot, die legitimieren also diese vielen Stunden des sinnlosen Wartens.
Richtig. Auch wenn das inhaltliche Ziel, also der Fisch, komplett fehlt, wird dieses Ritual des Angelns durch diese reine Materialschlacht aufrechterhalten. Es ist, wenn man so will, eine Produktivitätsverkleidung. Man behält diese Maske des hart arbeitenden Jägers auf, um das eigene Nichtstun gesellschaftlich irgendwie akzeptabel zu machen.
Macht total Sinn. Ich meine, wenn ich am Ufer sitze und einfach nur stundenlang stumm aufs Wasser starre, ruft doch wahrscheinlich irgendwann jemand die Polizei, weil er denkt, ich habe komplett den Verstand verloren.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Sobald ich aber eine Carbonrute für 1000 Euro in der Hand halte, bin ich plötzlich ein Angler in tiefer Konzentration. Die Rute ist echt mein Freifahrtschein für die Inaktivität.
Das hast du schön gesagt.
Und was sagt uns dann das andere Extrem? Also der Bollerwagen mit dem Bierkasten?
Dieser Bollerwagen-Ansatz, der reißt diese Maske eigentlich rigoros herunter. Er destilliert die Faszination von diesem Hobby auf ihren wahren, ganz nackten Kern herunter.
Also da geht es dann gar nicht mehr ums Angeln?
Überhaupt nicht. Hier wird unmissverständlich klar, dass es nicht um den Akt des Jagens geht. Die Angelrute ist dann nur noch ein symbolisches Zepter, wenn überhaupt. Es geht um puren Eskapismus.
Einfach mal rauskommen.
Genau. Es geht um dieses soziale Event mit Freunden oder einfach nur um die Flucht aus den eigenen vier Wänden. Der Bollerwagen ist in seiner Uneitelkeit radikal ehrlich. Er entlarvt diesen ganzen Mythos vom epischen Kampf Mensch gegen Natur als das, was er in den allermeisten Fällen ist. Nämlich einfach nur der tiefe Wunsch, verdammt nochmal in Ruhe gelassen zu werden.
Das finde ich wahnsinnig erfrischend. Diese Ehrlichkeit nimmt ja den gesamten Druck aus dem Kessel.
Absolut.
Wenn wir das alles jetzt mal zusammennehmen, dann stehen wir doch vor einer ziemlich faszinierenden Erkenntnis über uns selbst.
Mhm.
Wir haben uns eine Aktivität angesehen, bei der es vordergründig darum geht, irgendwie etwas aus dem Wasser zu ziehen. Aber wenn wir dieses Ziel absichtlich streichen, entpuppt sich diese Schneidertour als eine geniale Methode, um unseren eigenen Perfektionismus total auszutricksen.
Genau, sie zwingt uns nämlich dazu, den Prozess über das Ergebnis zu stellen. Sie heilt uns temporär von dieser Fixierung auf messbaren Erfolg, indem sie einfach das Scheitern zum eigentlichen System macht.
Ja, und wir haben auch gesehen, wie hart es ist, dieses System aufrechtzuerhalten, ne? Egal, ob unser evolutionärer Jagdinstinkt uns jetzt dazu drängt, diesen unmöglichen Hammerhai am Haken als ultimativen Triumph zu feiern, statt ihn loszulassen.
Mhm.
Oder ob wir an unserer eigenen Psyche scheitern, weil wir aus einem einzelnen alten Schuh sofort wieder das nächste stressige Projekt machen, nur um unsere Gier nach Symmetrie zu stillen.
Ja.
Und wir haben gesehen, wie wir tonnenschwere Boote und sündhaft teure Ausrüstung benutzen, um unser Nichtstun vor der Gesellschaft zu rechtfertigen, anstatt einfach mal ganz ehrlich mit dem Bollerwagen loszuziehen.
Es ist schon verrückt.
Am Ende geht es doch eigentlich immer um dieselbe Frage. Wie schaffen wir es, diesen permanenten Leistungsdruck abzulegen und einfach mal nur zu sein?
Genau das ist der Punkt. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal wirklich bis zum Ende verfolgen, bleibt da eine fast schon ironische Wahrheit stehen, die man im Alltag ganz oft übersieht.
Okay, hau raus.
Wir müssen detaillierte Überlegungen über psychologische Abwehrmechanismen anstellen. Wir debattieren stundenlang über die Wahl zwischen Boot und Bollerwagen. Wir diskutieren moralische Konflikte über den Umgang mit unerwarteten Haien und einzelnen Schuhen am Haken.
Stimmt, ja.
Wir betreiben also einen massiven intellektuellen und logistischen Aufwand, um einen Ausflug zu planen, bei dem explizit absolut nichts passieren soll. Und das führt zu einer sehr, sehr tiefen Frage für uns alle.
Und die wäre?
Zeigt uns dieser enorme Aufwand nicht eigentlich, dass es für uns Menschen heutzutage die allergrößte Anstrengung überhaupt ist, einfach mal nichts zu tun, ohne sofort wieder ein hochkomplexes, zu managendes Projekt daraus zu machen?
Wow, das ist wirklich ein Gedanke, der definitiv noch nachklingen wird. Sind wir wirklich so sehr in dieser Logik des Tuns gefangen, dass uns das Nichtstun so viel Arbeit kostet? Überleg mal für dich selbst, bei welchen deiner Hobbys oder Routinen versuchst du eigentlich krampfhaft ein Ergebnis zu erzwingen, wo doch eigentlich der Weg das Ziel sein sollte?
Eine sehr gute Frage.
Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, hin und wieder mal eine kleine persönliche Schneidetour in den Alltag einzubauen. So ganz ohne Hai um den Schuh. Einfach nur als kurze Auszeit vom ständigen Müssen.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Perfekt. Wir bedanken uns, dass du uns heute auf dieser paradoxen Reise begleitet hast. Mach's gut, genieß die ziellosen Momente und bis zum nächsten Mal.